Teil 2 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 5. Kapitel. Wenn wir umgeben sind von Büchern und von alten Schriften, einsam hingegeben der Erforschung des Vergangenen, den Menschen fern und frei von Leidenschaft, so wird in uns bald das Bedürfnis wach, was wir an Menschenliebe noch besitzen, auf ein Geschöpf aus Fleisch und Blut zu übertragen. So ging es mir mit meiner Wirtin. Ich wurde dieser gütigen und feinen Greisin, die ein unbekannter Kummer allzu schwer bedrückte, von Herzen zugetan. Solch Gefühle bleiben selten unerwidert. Als ich eines Abends im Dezember bei ihr eintrat, düster war's und stürmisch und der Regen prasselte nieder, fand ich sie in Tränen. Ich konnte mich nicht enthalten, sie um die Ursache ihres Kummers zu befragen. Sie deutete wortlos nach dem Bilde ihres Sohnes. Heute wäre sein Geburtstag gewesen, der 46. Ich machte eine unbeherrschte Geste, die etwa besagen sollte, so schmerzlich dies ist, aber wie viele Menschen werden gar nicht 46 Jahre alt? Als habe sie es erraten, erwiderte sie, so rechnet eine Mutter nicht. Aber mein Gott, das ist ja schon so lange her, dass ich ihn verloren habe. Das sind ja heute volle 18 Jahre. Eine Mutter braucht sich ihres Schmerzes nicht zu schämen, noch ihn zu rechtfertigen, und dennoch, wäre er in einer Krankheit gestorben, wäre er verunglückt. Gottes Fügung. Man nimmt es hin und sucht zu tragen. Wäre er im Krieg gefallen, von einer Granate zerstückelt, vom Gas vergiftet, man teilt's mit Millionen. Irgendwo steht doch ein Kreuz, vor dem man beten kann. Aber was mir meinen Kummer so vergiftet, was mich so, Gott verzeih's mir, so unversöhnlich macht, das ist ja dieses unversöhnliche Geheimnis. Hören Sie doch, wie es zugegangen ist. Er war ein merkwürdiger Mensch, schon als Kind und als Mann erst recht. Verträumt, verschlossen, den Kopf immer voller Pläne und Erfindungen. Seine Fantasie war überreich. Es verging keine Nacht, da er nicht aus dem Schlafe redete. Nicht etwa einzelne, abgerissene Worte, nein, lange, zusammenhängende Gespräche. Als wir noch im Wohlstande lebten, hatten wir eine ganze Menge alter Bilder. Vor denen stand er oft stundenlang und sah sie an. Und von denen träumte er. Anfangs erzählte er mir seine Träume, doch später vermied er davon zu reden. Und doch, wenn ich nachts vor seine Stube schlich, hörte ich ihn immer wieder aus dem Schlafe sprechen. Ein Nichts konnte ihn erregen und seine Einbildungskraft entfesseln. An einem Sommerabend, er mochte damals 10 oder 12 Jahre alt gewesen sein, war er aus seiner Stube, es ist der Raum, den Sie jetzt bewohnen, auf den Lindenbaum davor geklettert. Sie sehen, die Äste dieses Baumes reichen fast ins Zimmer. Es war Essenszeit. Er kam trotz allen Rufens nicht. Ich ging ihn holen. Da sah ich nun, wie er rittlings auf einem Ast hockte, tief hinabgebeugt, irgendetwas an dem Stamm des Baumes unausgesetzt betrachtete. Endlich richtete er sich auf, sah einen Augenblick gedankenverloren vor sich hin, dann schloss er die Augen und verharrte regungslos, indes Leichenblässe sein Gesicht bedeckte. Ich stand da mit angehaltenem Atem und wagte nicht, ihn anzurufen, aus Furcht, er könne erschrecken und hinabstürzen. Als er endlich die Augen aufschlug und sich ins Zimmer zurückschwang, fragte ich ihn, was er denn nur hätte. Er antwortete zögernd, »Schau, Mutter, wie ich auf den Baum geklettert bin, habe ich mich an einem Knochen arg gestoßen. Ich habe mir den Knochen angesehen und da habe ich bemerkt, dass das eigentlich 2 Buchstaben sind, die man da vor langer, langer Zeit eingeschnitten hat und die nun ganz verwachsen sind. Ein E und ein B. Erasmus Büttgemeister. Dann habe ich die Augen schließen müssen und da habe ich mich plötzlich ganz deutlich erinnert, wie ich selbst vor vielen, vielen Jahren die Anfangsbuchstaben meines Namens in die Rinde dieses Baumes schnitzte. Ach, das muss vor 100 und 100 Jahren gewesen sein. Ich war schon erwachsen und so merkwürdig angezogen wie die Leute auf den alten Bildern, und ich war so furchtbar traurig. Das Kind begann zu weinen und war so aufgeregt, dass es gar nichts essen konnte und dass ich es zu Bette bringen musste. Gleich tags darauf habe ich mir diesen merkwürdigen Knochen angesehen. Mit großer Mühe und mit sehr viel Fantasie konnte man wirklich so etwas herauslesen wie ein verschwommenes E.B. Und solche Kleinigkeiten genügten, ihn außer sich zu bringen. Aber sonst war er die reinste, edelste Seele und ein Herz von Gold. Andere Knaben nehmen Vogelnester aus, spießen die Käfer auf. Und er, wenn er einen Regenwurm sieht, macht er einen Bogen, um ihn nicht zu zertreten. Wenn er auf dem Wege eine weggeworfene Blume findet, trägt er sie ins Gras. Und wie er an uns Eltern hing. In der Schule freilich ging's nicht zum Besten. Der Lateinprofessor, bei dem hat es immer geheißen, so ein Wirrkopf, der verschläft ja alles, der wird es nie zu etwas bringen. Aber der Mathematiker, Warnbühler hat ihn noch unterrichtet in Mathematik und Physik. Sie wissen, der große Warnbühler. Der sagte immer zu meinem seligen Manne, Büttgemeister, sagte er, der Junge wird unsterblich werden, denk an mich. Den wird man einmal nennen neben Newton und Galilei. Lass den Lateiner schimpfen und den Buben träumen. Er weiß schon, was er träumt. Wenn man das hört, lässt man sein Kind gern gewähren. Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht wäre alles anders gekommen, hätten wir ihn in straffere Zucht genommen. Aber davon wollte ich ja nicht sprechen. Ja, wie das zugegangen ist. In den letzten Jahren wurde er immer schrullenhafter, immer schweigsamer. Es begann nach dem Tode Agathes. Agathe war seine Braut. Er hing an dem Mädchen mit abgöttischer Liebe, mit aller Glut seines ungestümen Herzens, mit aller Innigkeit seiner reinen Seele. Sie war aber auch ein Engel an Schönheit und Güte. Warten Sie, Sie müssen Ihr Bild sehen. Sie holte aus einer Truhe ein Familienalbum und zeigte mir darin das verblasste Lichtbild eines etwa 18-jährigen Mädchens. Sie war tatsächlich von außerordentlicher Schönheit. Aus dem Album wehte es mich an wie Moderduft und ich fragte beklommen, »So jung und auch schon tot?« Sie antwortete mit einer seltsamen Gegenfrage, »Auch?« »Ja, sie ist gestorben, die Arme. Verunglückt.« »Nun, seit Agathes Tote begann die merkwürdige Veränderung im Wesen meines Sohnes. Soweit ich beobachten konnte, beschäftigte er sich all die letzten Jahre immer nur mit ein und derselben Erfindung. Was das eigentlich für eine Erfindung war, habe ich nie erfahren, denn er hielt sie selbst vor mir aufs strengste geheim. Aus seinem Zimmer hatte er ein förmliches Laboratorium gemacht, das niemand betreten durfte. Ging er aus, so schloss er sorgfältig ab. Und wenn er mir auf mein dringendes Bitten aller heiligen Zeiten einmal den Schlüssel überließ, um doch endlich Ordnung zu machen, dann fand ich nur doppelt und dreifach versperrte Schränke und auf dem Schreibtisch auch nicht ein Blättchen, das sein Geheimnis hätte verraten können. Oft, ich gestehe es, versuchte ich durchs Schlüsselloch zu spähen. Wahrhaftig nicht aus bloßer Neugierde, nein, aus Besorgnis. Denn ich hatte immer solch eine trübe Ahnung, dass es mit dieser geheimnisvollen Erfindung noch ein Unglück geben werde. Und ich bleibe heute noch dabei, dass diese unglückselige Erfindung irgendwie mit seinem Verschwinden in Zusammenhang steht. Nun, wenn ich so durchs Schlüsselloch lugte, dann sah ich den Schreibtisch bedeckt mit ganzen Stößen von Papieren und er rechnete, rechnete, schrieb. Oft saß er den Kopf tief in die Hände vergraben, stundenlang regungslos, um plötzlich aufzuspringen und durchs Zimmer zu jagen, auf und ab, rastlos. Mit fieberglühenden Wangen und wirren Haaren, die Stirne schweißbedeckt, abgerissene Worte vor sich hin murmelnd, wie ein Gehetzter, wie ein Besessener. Und mitten im Zimmer, da stand eine Maschine. Reichlich so groß wie ein Automobil, ein ganzes Wirrsal von Rädern, Rädchen, Sparren, Bolzen und Schrauben, das zuckte und vibrierte und schillerte und oszillierte, wie wenn tausend böse Geister drin stäken, und geheimnisvolle Lichter flammten auf, vielfarbig wie die Augen eines Dämons. An der Maschine nun bosselte und probierte er immer wieder herum, vertauschte, verbesserte, verfolgte ihren Gang, wie fasziniert. Bald gab er ihr die zärtlichsten Kosenamen, wie einer angebeteten Geliebten, bald hämmerte er mit Fäusten auf sie los und schimpfte wie ein Fuhrmann. Von Michelangelo habe ich irgendwo gelesen, dass er mit seinen Figuren, die er unterm Meißel hatte, so schimpfte und so schmeichelte. Einmal, als ich wieder an der Türe stand, als ich diese betörten Zwiegespräche mit dem leblosen Dinge mit anhörte, als ich dies verzweifelte Ringen mit ansah, da konnte ich mich nicht enthalten. Ich pochte an die Türe und rief ihn laut beim Namen, bittend, beschwörend, beruhigend. Ganz unwillkürlich tat ich's,
so wie man einen Schlafwandler anruft, wenn er aufs Fenstersims steigt. So unwillkürlich und so schändlich. Er fuhr zusammen, wirkte wie aus dem Schlaf geschreckt, und im Nu war er vor der Türe, stand vor mir mit wutverzerrten Zügen, und es fehlte nicht viel, so hätte er die Hand gegen mich erhoben, gegen mich, die Mutter, die er sonst vergötterte. Seither ließ ich es sein. Es hätte auch nichts genützt, denn das Schlüsselloch blieb fortan von innen verhängt. Sicher ist, dass diese Erfindung sein ganzes Erbteil und auch mein Vermögen zum größten Teile verschlang. Sich selbst gönnte er nicht das bescheidenste Vergnügen, sparte jeden Pfennig, aber wo es um die Maschine ging, da kannte er nicht Maß und Ziel, da opferte er unser Letztes, störrisch wie ein Betrunkener, bedenkenlos wie ein Spieler. Wie oft drang ich in ihn, Erasmus, komm doch zur Besinnung. Was suchst du, was versuchst du? Versuchst du denn nicht Gott? Die Antwort war ein trotziges Lachen. Ja, einmal machte er eine Bemerkung wie diese. Diese Maschine, wenn sie gelänge, sei der beste Beweis gegen die Existenz Gottes, so dass ich mich ganz entsetzt bekreuzigte. Vergebens bat ich ihn, mir doch wenigstens zu sagen, welchen Zwecken die Erfindung diene. Ja, ich setzte alles Zartgefühl beiseite und hielt ihm vor, ich hätte doch ein Recht zu wissen, wofür ich mein Vermögen opfere. »Frag nicht, Mutter«, war die Antwort, »du kennst ja meinen Aberglauben. Nicht umsonst heißt es in der alten Sprache, besprechen so viel wie bannen, wie verzaubern. Unfertiges Besprechen heißt es töten. Einstweilen lass es dir genügen. Wenn es gelingt, so wird's das Größte, was je Menschengeist ersonnen hat.«
Sechstes Kapitel. So ging das bis zum Frühjahr 1906. Immer wieder glaubte er, am Ende angelangt zu sein, und immer wieder nahte ihn dies Teufelsding. Wohl aber war ich am Ende mit meinem Vermögen und mit meiner Nervenkraft. Ich fühlte, dass die Entscheidung herannahe. Eines Tages war da so ein Mensch aufgetaucht, ein Fremder. Plötzlich war er da, wie die Pest, man wusste nicht woher, wohin. Mit ihm steckte Erasmus oft beisammen. Offenbar interessierte er sich irgendwie für die Erfindung. Rätselhaft blieb es mir, wie es kommen konnte, dass Erasmus die Erfindung, die er doch vor jedermann, selbst vor mir, so strenge geheim hielt, dass er die Erfindung mit allen ihren Einzelheiten jenem Unbekannten anvertraute. Ich habe es ja selbst gesehen, wie er ihn ins Laboratorium führte. Für mich war es stets versperrt, wie er ihm die Maschine zeigte und erklärte. Mir waren diese Zusammenkünfte mit dem Fremden immer ein Dorn im Auge, und der fremde Mensch war mir vom ersten Augenblick an ein Greuel. Warum, das kann ich eigentlich bis heute nicht sagen. Nachträglich suchte ich's mit Eifersucht zu erklären, weil mein Junge ihm die Geheimnisse anvertraute, die er mir so ängstlich vorenthielt. Möglich, ich glaub's nicht. Der Instinkt war's, die Ahnungskraft des Mutterherzens. Aber was das auch für ein Menschenwesen war! Noch heute, nach 18 Jahren, würde ich ihn wieder erkennen unter Hunderttausenden, obwohl ich ihn damals nur etwa 3-4 Mal gesehen habe. Und doch könnte ich nicht beschreiben, was ihn so absonderlich machte, so unheimlich, so außerordentlich. Dazu müsste man ein Künstler sein. Die Tracht war es nicht, obwohl sie altmodisch und merkwürdig genug war. Auch das Aussehen war es nicht. Ich kann mir schließlich vorstellen, dass in der Berberei, in Äthiopien oder sonst irgendwo im Osten alle Männer so aussehen. Der Gesichtsausdruck war's. Irgendetwas war in diesem Gesichte, was sonst jedem Menschen Antlitz fremd ist. Oder besser gesagt, umgekehrt, etwas fehlte dem Gesichte dieses Menschen, was sonst in jedes Menschen Antlitz heimisch ist. Mitleid und Hoffnung. Dieser Mensch, das glaubte ich in seinen Zügen zu lesen, hatte ungeheure Schuld auf sich geladen und musste dafür ungeheure Buße tun, und in der Hoffnungslosigkeit des eigenen Leids blieb ihm das Leid der anderen Menschen fremd. Es stand ihm an der Stirn geschrieben, dass er mag keine Seele lieben. Ich warnte meinen Sohn vor der Gemeinschaft, doch er verlachte mich. Fast schien es, als ob ich diesmal Unrecht behalten sollte. Seine Arbeit, die an einen toten Punkt geraten war und infolge der Erschöpfung unserer Geldmittel gestockt hatte, die Arbeit ging wieder vonstatten, ja, wenn ich ihm glauben durfte, stand sie vor der Vollendung.
Nun gäbe es nichts mehr zu befürchten, so versicherte er. Das letzte Hindernis sei beseitigt. In 2 Tagen werde er mir die fertige Maschine vorführen. Und das hatte er mir noch nie versprochen. Wie ich mich freute! Aber man darf sich auf nichts freuen.
7. Kapitel. So kam der 25. April. Wie froh ich ihn begrüßte, den Unglückstag. Ich war voll festlicher Erwartung, denn am nächsten Morgen sollte ich die fertige Maschine sehen. Erasmus arbeitete vormittags wie gewöhnlich, aber gar nicht unruhig oder nervös. Ich hörte, wie er in aller Seelenruhe vor sich hinpfiff, und mittags beim Tische, da sah ich's schon an seinen Augen. Da brauchte er mir es gar nicht erst zu sagen, dass alles gut ging, dass er am Ziele war. Nach dem Mittagsmahle legte ich mich ein wenig zur Ruhe, denn der Tag war ungewöhnlich warm, und ich schlief ein. Es war kein friedlicher Schlummer, der mich umfing. Wirre, böse Träume jagten einander, und ich erwachte mit einem Aufschrei, entsetzt durch ein furchtbares Traumgesicht, das ich jedoch sogleich vergaß. Draußen hörte ich lauten, heftigen Wortwechsel. Das war es offenbar, was mich im Schlaf geängstigt hatte und nun weckte. Ich stürzte zur Türe hinaus. Der Fremde stand draußen. Vor Erasmus' Arbeitszimmer stand er mit drohend erhobenen Fäusten, und ich sah eben noch, wie Erasmus ihm vor der Nase die Türe krachend zuschlug und versperrte. Eine Sekunde lang konnte ich Erasmus' Angesicht sehen. Es trug den Ausdruck höhnischen Trotzes, aber auch der Bestürzung, ja des bleichen Entsetzens. Im ersten Augenblick durchfuhr es mich wie schadenfrohe Genugtuung. Er hatte ihn hinausgeworfen. Prächtig! Also auch hier ein Erfolg. Nun kann's an nichts mehr fehlen. Aber die bösen Träume mahnten drohend, und das Entsetzen, das ich in Erasmus' Miene gelesen hatte, teilte sich mir mit. Ich stand dem Fremden gegenüber. Wortlos blickte er mich an aus seinen eiseskalten, unergründlich dunklen Augen, Augen wie erstorbene Lavagluten. Und wie er mich so anblickte, da sanken seine Fäuste, da senkte sich auf dieses mächtig düstere Haupt, das wie aus 1000-jährigem Fels gemeißelt schien, ein zarter Glanz des Mitleids, wie ein Mondesstrahl, der Urgestein liebkost. Nur einen flüchtigen Augenblick, doch mich erfüllte es mit unsäglicher Schwermut. Dann wendete er sich und stieg hinab mit seinen weit ausholenden und doch so müden Wanderschritten. Ich konnte mich nicht enthalten. Ich ging ans Fenster und sah ihm nach, wie er durch die Felder schritt, dem Waldrand zu. Und als er an den Kreuzweg kam, da machte ich halb unbewusst aus dunkel ahnungsvollem Herzen das Zeichen des Kreuzes. Ich wusste selbst nicht, sollte es Bannung sein, Trostspruch oder Abschiedsgruß. Und nun war's wie ein Wunder. Es war, als ob das heilige Zeichen durch die Luft entschwebe, dem Wanderer nach und auf ihn niedersenke. Nieder sank sein Haupt wie unter Zentnerlast, und mir war's, als wendete er sich um mit einem Blicke unsagbarer Schwermut. Dann zog er weiter seines Weges, mit weit ausholenden und doch so müden Schritten, zog weiter, bis er am Waldesrand verschwand. 8. Kapitel. Vergeblich erwartete ich Erasmus zum Abendessen. Er kam nicht. Ich rief ihn, niemand antwortete. Ich pochte an die Türe seines Arbeitszimmers. Er meldete sich nicht. In seinem Zimmer war es Totenstille, und er hatte doch vor meinen Augen die Türe zugeschlagen und von innen verschlossen. Vielleicht war er ausgegangen? Unmöglich, ich hätte es ja hören müssen, und überdies stak doch der Schlüssel innen in der Tür. Rasende Angst erfasste mich, und dennoch, als könnte ich das Äußerste nicht fassen, klammerte ich mich an die sinnlose Hoffnung, er könne ausgegangen sein. Ich eilte hinunter, suchte die Gastwirtschaften ab, fragte bei allen Bekannten nach, lief die Gassen auf und ab, so daß die Leute neugierig ans Fenster kamen. Niemand hatte ihn gesehen. Ich lief hinaus aufs Feld bis in den Wald. Ich fand ihn nicht. Und nun zurück in atemloser Hast. Inzwischen musste er nach Hause gekommen sein und wartete auf das Abendbrot. Das Haus war leer, die Stube blieb verschlossen. Ich will nicht weitläufig werden,
will nicht im Einzelnen schildern, wie ich die ganze Nacht vor seiner Tür stand und rief und pochte, wie ich mich vergeblich mühte, das Schloss zu sprengen, bei jedem Schritt, der von der stillen Gasse hallte, ans Fenster lief und wieder rief, bis die Nachbarsleute kamen und mich zu Bette brachten, fiebernd und halb von Sinnen. In jener Nacht sind meine Haare schlohweiß geworden. Am nächsten Morgen, so früh es irgend möglich war, ließ ich den Schlosser holen, um das Zimmer zu öffnen. Schmerzlich fuhr es mir durch den Sinn. Also hat mein Junge doch sein Versprechen gehalten? Die Maschine werde ich heute sehen. Doch wie werde ich ihn wiedersehen? Die Türe war mit leichter Mühe geöffnet. Bebend an allen Gliedern stürzte ich ins Zimmer. Das Zimmer war leer. Von Erasmus keine Spur. Ich hatte an einen Unfall bei der Hantierung mit der Maschine gedacht und war darauf gefasst, ihn schwer verletzt, in seinem Blute schwimmend, vielleicht entseelt zu finden. Den Anblick hätte ich vielleicht ertragen, doch diese Unsichtbarkeit, die ertrug ich nicht. Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, war das Erste, was mir ins Auge fiel, dass die Maschine fehlte. Die Maschine, die so groß war, dass sie nicht einmal durchs Haustor, geschweige denn durch die Zimmertüre oder gar durchs Fenster zu schaffen war, und sicherlich so schwer, dass sie kaum vier Männer schleppen konnten. Ich durchsuchte das Zimmer bis in die entlegenste Ecke. Von irgendeinem Kampfe oder sonst einer Gewalttat keine Spur. Das Bett war unberührt, im Schranke waren Kleider und Wäsche vollzählig und in bester Ordnung, so auch Bücher, Bord und Werkzeugkasten. Auf dem Schreibtisch lagen Geldstücke, alte, schwere Goldmünzen waren es, nicht weniger als 30. Ich hatte diese Münzen nie gesehen und wusste nicht, dass sie Erasmus je besessen hatte. Die Schreibtischfächer standen offen und ich sah auf den ersten Blick, dass seine Aufzeichnungen über die Erfindung, es war ein dicker Stoß, der eine ganze Lade füllte, dass diese Aufzeichnungen fehlten. Selbstverständlich machte ich sogleich die Anzeige. Vergeblich. Alle Nachforschungen der Behörden nach Erasmus, nach der Maschine, den Notizen, nach dem Fremden blieben fruchtlos. Ich stand vor einem furchtbaren Rätsel. Wo war Erasmus hin verschwunden? Wo die Maschine, die Notizen? War er das Opfer eines Verbrechens? Wie war das möglich, am helllichten Tage 10 Schritt vor mir und ohne eine Spur des Eindringens, des Kampfes? Warum blieb dann das Geld, blieben die kostbaren Instrumente unangetastet? Wie war es nur möglich, die Maschine wegzuschaffen? Oder hat es jemand just nur auf die Erfindung, auf die Maschine und Notizen abgesehen? Niemand wusste von der Erfindung außer mir und dem Fremden. Hatte der Fremde seine Hand im Spiele? Ich habe ihn mit eigenen Augen fortziehen und nicht mehr wiederkehren sehen. War Erasmus entflohen? Durch die von innen abgesperrte Türe? Durchs Fenster? Ein Stockwerk hoch am helllichten Tage? Und warum? Am Tage seines Triumphes. Hatte er eine Übeltat begangen? Wieso blieb sie dann unentdeckt? Und er hätte es je übers Herz gebracht, mir nicht ein Sterbenswort zu schreiben, 18 Jahre lang? Auch als Flüchtling, als Verbrecher? Nein, das kann kein Kind seiner Mutter antun, am allerwenigsten er, mein Erasmus, mir. Sie blickte nach dem Bildnis ihres Sohnes, als forderte sie Antwort.
Ende von Teil 2, gelesen von crowwings.com.